Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Der britisch-amerikanische Schriftsteller Salman Rushdie erhält den renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Nur eine Äußerlichkeit, wir sprechen über Claudia Pechsteins Auftritt in Polizeiuniform bei einer Veranstaltung der CDU und betrachten ein Kunstwerk für Bienen und anderes Getier, das vor dem Naturkundemuseum Berlin entstanden ist und so schnell nicht vergeht. Portugal the Man ist der Name einer Band, die sich 2004 in einem kleinen Ort in Alaska gegründet hat. Ihr Titel Summer of Love ist neu in unserem Programm. Die Fatwa, die iranische Mullahs 1989 gegen den britisch-amerikanischen Schriftsteller Salman Rushdie aussprachen, hat Menschenleben gekostet. Der Autor selbst bewegte sich 13 Jahre lang nur mit Personenschutz. Zwei Jahrzehnte ging das gut, bis er letzten August in einem Kulturzentrum im Bundesstaat New York schwer verletzt wurde. Vor ein paar Wochen trat der seither auf einem Auge blinde Salman Rushdie erstmals wieder öffentlich auf. Die Auszeichnung des Autorenverbands Pen America nahm er mit dem ihm eigenen, sicher auch überlebenswichtigen Sarkasmus entgegen.
It's nice to be back as opposed to not being back, which was also an option.
Und dann stellte er klar, dass er die Opferrolle für sich ablehnt.
I've tried very hard not to adopt the role of a victim.
Mit seinem Roman Victory City ist Salman Rushdie seit Februar zurück auf der literarischen Bühne. Das Buch erscheint zeitnah in vielen Sprachen und Rushdie sammelt Auszeichnungen. Den Sonderpreis der britischen Book Awards und einen Verdienstorden des englischen Königshauses hat er jüngst erhalten. Und heute wurde bekannt gegeben, dass Rushdie am 22. Oktober der renommierte Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird. Bernhard Robben übersetzt seit bald 20 Jahren Romane von Salman Rushdie auf dessen Autobiografie Joseph Anton. Schönen guten Abend, Herr Robben.
Guten Abend Ihnen.
Salman Rushdie gehört zweifellos zu den berühmtesten lebenden Schriftstellern. In einer ersten Reaktion soll er gesagt haben, er sei ein wenig eingeschüchtert angesichts der langen Liste bedeutender Autoren und Autorinnen, die in der Frankfurter Paulskirche Reden gehalten haben. Er ist ein solch mutiger, gegen Zensur und für Menschenrechte eintretender Intellektueller. Haben Sie diese eingeschüchterte, etwas zurückhaltende Seite an ihm schon mal wahrgenommen oder kennengelernt?
Seltener als eine ganz andere Seite, die Seite des humorvollen, lachenden, mutigen Mannes, der mit scharfem Verstand meine Fragen, wenn wir zusammen auf der Bühne waren, beantwortet hat. Oft auch mit einem ironischen Lächeln oder mit etwas Sarkasmus in der Stimme. Das ist etwas, was mir vertrauter ist und der Erzähler Rushdie, nicht nur in Romanform, sondern auch abends beim Essen. Sondern durch die Geschichten erzählt, möchten Sie nichts anderes als mit ihm am Tisch sitzen.
In der Jurybegründung heißt es unter anderem, Rushdie werde für seine Unbeugsamkeit und Lebensbejahung geehrt. Nun war sein Leben wirklich nicht leicht. Ich habe das skizziert und letztes Jahr ist er dem Tod nur knapp entgangen. Können Sie sich erklären, woher diese ungemeine Widerständigkeit herrührt? Woher nimmt er die?
Das weiß ich nicht. Das müssten wir ihn fragen. Ich kann sie nur bewundern. Ich kann sie auch nur feststellen. Ich kann immer wieder nur registrieren, mit welcher Lust am Leben dieser Mann auftritt, mir begegnet, dem Publikum entgegentritt. Das ist einfach unfassbar.
Sie haben aber auch Salman Rushdies Autobiografie übersetzt. 2012 ist die erschienen. Er ist ein politisch denkender Autor und Zeitgenosse. Seine Unerschrockenheit ist beispielhaft, aber er möchte natürlich in erster Linie als Schriftsteller wahrgenommen werden. Was ist an diesem Lebenszeugnis bemerkenswert?
Joseph Anton ist erstmal die reine Berichterstattung. Ich glaube, es war etwas, was er sich von der Seele schreiben musste, um inneren Raum für seine Romane zu gewinnen, für die anderen, die eigentlichen Erzählungen. Ich glaube nicht, dass das Autobiografische ihm so sehr liegt. Wobei anzumerken ist, dass sein nächstes Buch, was ich für den Februar nächsten Jahres einplane, wiederum autobiografisch sein wird. Es wird heißen The Knifing. Es geht um das Attentat im letzten Jahr. Und es ist, glaube ich, Joseph Anton Teil 2, ein kleinerer Teil. Aber er hat die gleiche Aufgabe, die gleiche Funktion. Er muss darüber schreiben, um es aus dem Weg zu haben, um andere Geschichten erzählen zu können und weitererzählen zu wollen auch.
Sie haben 2006 das erste Mal ein Werk von Rushdie übersetzt, Shalimar der Narr. 1991 wurde der japanische Übersetzer der satanischen Verse ermordet. Der türkische und der italienische Übersetzer haben schwer verletzt überlebt. Der iranische Übersetzer musste fliehen, er lebt in einem anderen Land unter anderem Namen. Haben Sie auch Jahre später, nachdem Rushdie schon nicht mehr unter Personenschutz gelebt hat und die Bedrohung scheinbar abnahm, gezögert, einen Auftrag, einen Übersetzungsauftrag anzunehmen?
Nein, ich habe nie gezögert. Mir sind die satanischen Verse auch angeboten worden. Ich sollte sie übersetzen. Es gab damals eine Zwischenlösung im deutschen Verlagswesen. Und ich habe zugestimmt, ich mache das, wenn auch mit großen Bauchschmerzen. Ich wusste, in welche potenzielle Gefahr ich mich da begebe. Aus verschiedenen Gründen ist dieser Kelch an mir vorübergegangen. Und als dann die Bitte kam, ihn zu übersetzen, habe ich gar nicht lange überlegt. Ich habe begeistert zugestimmt.
Das Jurylob für Rushdies Erzählfreude fand die Literaturkritikerin Shirin Soyo-Travalla heute in einer ersten Reaktion zu klein, weil der literarische Kosmos des Schriftstellers so reich und so groß sei. Was schätzen Sie an seiner Literatur besonders?
Erstmal seine Sprache. Mit Mitternachtskindern hat er eine eigene Sprache fast erschaffen, gefunden, erfunden. Ihm war die Sprache, mit der zum Beispiel E.M. Forster in A Passage to India über sein Heimatland schrieb, zu kalt, zu kühl. Indien, sagte er, ist ein heißes Land. Ich brauche eine heiße Sprache, eine Sprache, die die Vielfalt dieses Landes abbildet, die Düfte, die Gerüche, den Lärm, das Bunte, all das muss in der Sprache sein. Diese Sprache hat er mit Mitternachtskinder gefunden und ist für mich als Übersetzer ein wahres Vergnügen, weil für mich auch Ähnlichkeiten mit meinem Beruf zu spüren sind, wenn er an der Sprache arbeitet. Er würde, glaube ich, sehr ungern nur ein Wort benutzen für etwas, wenn er dafür viele Worte benutzen könnte. Und das geht mir ähnlich. Ich suche ja ständig auch nach Alternativen. Wie kann ich etwas so ausdrücken? Wie kann ich es anders ausdrücken? Er nähert sich zudem aber mit jeder neuen Formulierung von anderer Seite, dem Thema. Das ist etwas, was berauschendes Glück bedeutet für einen Übersetzer, damit arbeiten zu dürfen. Was mich zudem fasziniert, ist, dass er in jedem Buch eine neue Welt aufmacht. Also Golden House und Don Quixote haben das heutige Amerika unter die literarische Lupe genommen. Die bezaubernde Florentinerin und das jetzige, das neue Victory City nehmen das alte Indien sich vor, wobei man sagen muss, dass das natürlich kein historischer Stoff ist, sondern historischer Stoff, der mit Echoräumen der Gegenwart durchsetzt ist. All das überaus faszinierend.
Der Schriftsteller Salman Rushdie wird im Oktober mit dem international beachteten Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt über diese Entscheidung. Und die Literatur des weltberühmten Erzählers habe ich mit seinem Übersetzer Bernhard Robben gesprochen. Herr Robben, ich bedanke mich dafür.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Am Wochenende hatte die CDU die fünffache Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und Bundespolizistin Claudia Pechstein zu einem Grundsatzkonvent als Gastrednerin eingeladen. Pechstein forderte eine Stärkung der traditionellen Familie und des Schulsports wie auch mehr Abschiebungen abgelehnter Asylsuchender. Und sie tat dies in Polizeiuniform. CDU-Chef Friedrich Merz fand den Auftritt der Sportlerin und Polizistin brillant. Andere Politiker sehen es dagegen kritisch, dass Claudia Pechstein in ihrer Berufsuniform erschien. Und die Bundespolizei hat eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Friedrich Merz zufolge zeigt sich an der Empörung über den Pechstein-Auftritt, dass nur über Äußerlichkeiten diskutiert werde. Aber ist eine Uniform tatsächlich nur eine Äußerlichkeit? Elisabeth Hagspiel-Mikosch hat als Professorin über den symbolischen Gehalt uniformer Kleidung geforscht. Mit ihr bin ich nun verbunden. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn einem jemand in Uniform gegenübertritt, was nehme ich da eigentlich zuerst wahr? Die Uniform oder die Person?
Ich glaube, beides, aber die Uniform spielt schon eine ganz wichtige Rolle und es ist keine bloße Äußerlichkeit, denn es hat eine ganz starke Wirkung nach außen und auch nach innen. Eine Uniform ist etwas, was vom Dienstherrn bestimmt und vergeben ist und das man tragen muss. Und damit wird die Zugehörigkeit zu einer Organisation symbolisiert, auch die Identifikation mit dieser Organisation, der Zusammenhalt wird gestärkt und die Funktion innerhalb der Organisation wird angezeigt durch bestimmte Abzeichen. Das ist auch die Wirkung nach innen und nach außen sind natürlich diese Kennzeichen auch, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation. Man kann erkennen, welchen Rang und welche Aufgabe hat. Das kann man übrigens bei Claudia Pechstein an Uniform auch sehen. Und in diesem Fall ist die Polizei ja auch eine exekutive Macht des Staates, vertritt also auch die Autorität des Staates. Und dieses Außenbild der Polizeiuniform ändert sich im Laufe der Zeit auch mit dem Selbstverständnis der deutschen Polizei. Ist auch ein spannendes Thema, zu dem ich geforscht habe.
Vielleicht kommen wir noch dazu. Was kommuniziert Frau Pechstein denn, wenn sie die Einladung als Privatperson annimmt, aber in ihrer Uniform als Bundespolizistin zu der Parteiveranstaltung geht und dann ans Rednerpult tritt?
Also vielleicht muss man erstmal ein bisschen was über den Hintergrund sagen. Die Bundespolizei und die Bundeswehr fördern ja Spitzensportler in Deutschland. Und Claudia Pechstein hat eine Grundausbildung beim Bundesgrenzschutz gemacht. Das heißt, sie hat das Recht, eine Uniform zu tragen. Und auf dem Schulterstück kann man erkennen, dass sie im mittleren Dienst beamtet ist als Zollamtsinspektorin. Das ist ein mittlerer Dienst, der also viel auch Büroarbeit hat. Und sie tritt öfters bei öffentlichen Veranstaltungen in dieser Uniform auf. Zum Beispiel auch bei der Eintragung ins Goldene Buch ins Berliner Rathaus. Dass sie aber bei einer politischen Veranstaltung auftritt in Uniform, das ist schon was Besonderes. Und wenn sie als Zollamtsinspektorin, die ja auch für die Behandlung von Flüchtlingen was zu tun haben, dann ist das schon eine besondere Aussage, die sie da trifft, dass sie eben auch als Autoritätsperson auftritt und nicht als Sportlerin. Und das, finde ich, ist schon ungewohnt.
Also, dass die private Person hinter der Uniform sozusagen verschwindet, das dürfte der Trägerin ja bewusst gewesen sein.
Auf jeden Fall, ja, sehe ich auch so.
Und es gibt Regeln, also bei Nebentätigkeiten und politischen Veranstaltungen soll ja keine Dienstuniform getragen werden, das sagt das Regelwerk der Beamten.
Ja, also das ist sehr widersprüchlich. Sagen wir mal, wie Pechstein auftritt, sehr widersprüchlich. Sie behauptet ja in der Bild-Zeitung, dass es nicht verboten sei, in Uniform zu treten. Und sie habe auch vorher mit ihren Vorgesetzten gesprochen. Ob sie dann auch gefragt hat, ob sie in Uniform auftreten darf, das weiß man nicht. Das hat sie nicht gesagt. Aber es gibt laut Spiegel eine interne Polizeidienstvorschrift, wo es verboten ist, bei Ausübung von Nebentätigkeiten bei nicht zur Bundespolizei gehörenden Stellen sowie bei politischen Veranstaltungen Dienstkleidung zu tragen. Auch das Bundesbeamtengesetz sagt, dass die Beamten eben neutral sein sollen, unparteiisch und dass sie fürs ganze Volk dienen sollen und dass sie Mäßigung und Zurückhaltung wahren sollen. Also ist eine politische Parteinahme in der Uniform einer Polizei eigentlich sehr fragwürdig.
Muss die Polizei nicht ein Interesse daran haben, dass so etwas wie beim CDU-Grundsatzkonvent nicht wieder vorkommt?
Auf jeden Fall. Aber das ist, wie soll ich sagen, für Frau Pechstein verschwimmt das. Ne? Also sie hat ja schon mal sich auch geäußert, ähnlich wie sie sich geäußert hat zu den Themen. Und da sie häufig eben in dieser Uniform auftritt, ist das für sie wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, aber darf es eigentlich nicht sein. Und interessant ist in dem Zusammenhang der Uniformstreit, vielleicht erinnern Sie sich im Jahr 2012, als ein erster Polizeihauptkommissar in Uniform aufgetreten ist, um ein Interview zu geben zu dem Thema, dass die Polizeireviere geschlossen werden sollten. Und er hat das getan, auch als Vorsitzender der Hessischen Polizeigewerkschaft. Und er ist dann abgestraft worden. Also das Gericht hat ihm Unrecht gegeben, er durfte nicht in dieser Uniform auftreten.
Ja. Wann, Frau Hagspiel-Mikosch, hat es denn angefangen, dass Polizeibeamte nicht mehr rund um die Uhr Uniformen getragen haben?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, wann Polizisten rund um die Uhr Uniform getragen haben. Aber was ich sagen kann, ist, dass Uniform in ihrer Bedeutung der Polizei einen Wandel mitgemacht hat. Und das ist hochinteressant. Und das habe ich im Zusammenhang mit einer Konferenz über Staat, Macht und Uniform vorgetragen und ist auch veröffentlicht worden. Und man kann sagen, dass die Polizeiuniform ein sehr ausdrucksstarker Teil des demokratischen Selbstverständnisses von Deutschland ist. Und das kann man so im Laufe der Geschichte beobachten. Also, und dass es auch starken Schwankungen ausgesetzt ist. Zum Beispiel nach der Revolution 1848 trug die Polizei Zylinder, wie die Bürger, sollte als Bürgerpolizei auftreten. Und ganz markant in der NS-Zeit war der Unterschied zwischen der Uniform der Polizei und der Wehrmacht minimal, es war nur am Abzeichen zu erkennen, aber die Uniform war die gleiche. Es war eine sehr militärisch anmutende Polizeiuniform, so auch in den 50er, 60er Jahren, wo die Polizei ziemlich brutal gegen die jugendlichen Proteste aufgetreten ist. Und da wollte man dann ein anderes Bild der Polizei entwerfen, nämlich Freund und Helfer der Polizei in den 70er Jahren. Und dann hat Heinz Oestergaard ja diese zivil wirkende Uniform entworfen. Sie erinnern sich, die grünen Clubjacken mit den beigen Hosen, wo man die Waffen möglichst nicht sehen sollte. Und das hat sich wieder gewandelt, als dann ab 2003 wieder die mehr militärisch anmutenden Uniformen kamen, die auch jetzt mehr und mehr zum Einsatz kommen bei öffentlichen Unruhen. Also man merkt so, dass dieses Selbstverständnis der Polizei sich ändert, auch mit dem demokratischen Selbstverständnis.
Claudia Pechsteins Auftritt in Polizeiuniform bei einer Veranstaltung der CDU war Anlass für das Gespräch mit der Modetheoretikerin Elisabeth Hagspiel-Mikosch. Sie war Professorin an der Akademie Mode und Design der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche noch einen guten Abend.
Ja, herzlichen Dank. Gerne geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Axel Springer Verlag will bei der Bild-Zeitung bis zu 200 Stellen streichen. Statt 18 soll es demnächst nur noch 12 Regionalausgaben geben, kündigte der Medienkonzern in Berlin an. Auch sollen Mitarbeiter durch die Nutzung künstlicher Intelligenz ersetzt werden. Der Medienjournalist Steffen Grimberg geht davon aus, dass das Printgeschäft für Springer keine große Bedeutung mehr hat. Das gelte auch für den deutschen Markt, sagte Grimberg im Deutschlandfunk.
Wenn wir Springer-Chef Matthias Döpfner in den letzten Monaten gehört haben, dann ging es vor allen Dingen um die USA. Er hat ja in einem sehr beachteten Interview gesagt, Springer könnte der drittgrößte Verlag, das drittgrößte Medienhaus der USA werden, auch mit rein digitalen Projekten. Also darauf wird gesetzt. Und ja, wie lange es dann die große Boulevardschleuder Bild in Deutschland noch braucht, das werden wir sehen.
Der Restaurantführer Gourmillot hat zum ersten Mal in seiner 40-jährigen Geschichte eine Köchin des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung ging an Duis Steiner vom Hirschen in Sulzburg südlich von Freiburg. Wie die Haute Cuisine-Experten meinen, handelt es sich beim Arbeitsplatz der Ausnahmeköchin um einen einzigartigen Gunstort von südlicher Leichtigkeit und badischem Eigensinn. Auch alle anderen Auszeichnungen gingen in diesem Jahr ausschließlich an Frauen. Aufsteigerin des Jahres ist Sigi Schelling vom Werneckhof in München. Bei einer Spendenaktion für die mutmaßlichen Opfer von Rammstein-Sänger Till Lindemann hat die Amadeo-Antonio-Stiftung fast 650.000 Euro gesammelt. Sie sollen dazu verwendet werden, die Klagen gegen Lindemann juristisch zu unterstützen. Judith Rahner, Mitarbeiterin der Stiftung, sieht in dem Erfolg der Aktion eine Trendwende im Umgang mit mutmaßlichen Opfern. Im Deutschlandfunk sagte sie:
Was früher sehr, sehr oft sehr erfolgreich gemacht wurde, die Opfer von solchen sexualisierten Gewaltübergriffen eben klein zu machen, einzuschüchtern oder die eben fertig zu machen öffentlich. Jetzt sehen die eben, es gibt eine riesengroße andere Öffentlichkeit und die versucht eben sich auch gesellschaftlich hinter diese Betroffenen zu stellen und die zu unterstützen. Das ist erstmal ein total positives Signal und das hat sich meiner Meinung nach auch geändert in den letzten Jahren.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen mutmaßlicher Sexualdelikte gegen Lindemann. Dieser ließ über seine Anwälte mitteilen, die Vorwürfe seien ausnahmslos unwahr. Der Filmhistoriker und Publizist Hans-Helmut Prinzler ist am Wochenende im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte die Akademie der Künste in Berlin mit. Prinzler stammte aus Berlin und hatte Publizistik, Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Seit 1996 war er Mitglied der Akademie und übte dort verschiedene Ämter aus. Mit Unterbrechungen war er bis 2012 auch stellvertretender Direktor der Akademie. Bei den Berliner Filmfestspielen war Prinzler jahrelang für die Retrospektive verantwortlich. Zudem hat er zahlreiche Texte publiziert und mehrere Bücher herausgegeben.
Das waren die Kulturnachrichten von Daniel Marschke. Sie wolle nicht Kunst über Bestäuber, sondern für Bestäuber machen, sagt Alexandra Daisy Ginsburg. Bei dem Wort Bestäuber denken wir zuerst an Bienen, aber es gibt mehr Insekten, die bei der Fortpflanzung von Samenpflanzen helfen. Und für die macht die Britin also Kunst. Für jeden sichtbar hat Alexandra Daisy Ginsberg auf dem Vorplatz des Museums für Naturkunde in Berlin einen Pollinator Pathmaker eingerichtet. Laura Ewert hat sich das Gartenkunstwerk angeschaut.
Ja, so klingt ein Garten in Berlin, wenn daneben eine mehrspurige Straße entlang führt. Kehrt man ihr den Rücken zu, sieht man den Pollinator Pathmaker. Auf einer Fläche vor dem Naturkundemuseum sind in den letzten Wochen 7000 Pflanzen 80 unterschiedlicher Arten gepflanzt worden. Bach, Nelkenwurz, gemeine Wegwarte, Balkan, Bärenklau. Inmitten der Pflanzen steht eine der Kuratorinnen des Projekts, Sophie Korschildgen.
Wir sehen unterschiedliche Pflanzen, Teile davon blühen auch schon. Und genau hier in der Ecke gucken wir zum Beispiel auf wunderschönen Schnittlauch. Der ist ganz prominent hier in diesem ganzen Gartendesign. Und Schnittlauch ist tatsächlich nicht nur eine Pflanze, die wir selber essen, sondern eben auch eine Pflanze, die wahnsinnig gut für eine ganze Bandbreite von bestäubenden Insekten ist und die wunderschön lila blüht, wenn man sie nicht vorher isst.
Um die Blüten fliegen auch schon ein paar Bienen. Der Garten sieht auf den ersten Blick gar nicht ungewöhnlich aus. Das Besondere an seiner Anlage ist, dass ein Algorithmus entschieden hat, was hier wo wachsen soll. Diesen Algorithmus hat die englische Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt. Sie haben dafür Informationen über Insekten gesammelt und Pflanzenlisten zusammengestellt. Aus den Daten errechnet der Algorithmus dann, je nach dem pH-Wert des Bodens oder der Sonneneinstrahlung, die bestmögliche Pflanzenzusammenstellung, um möglichst viele Bestäuber eine möglichst lange Zeit im Jahr anzulocken. Und dabei wird auch berücksichtigt, dass Bestäuber wie Bienen, Motten, Schmetterlinge und Käfer ganz unterschiedlich sehen und unterschiedlich auf Pollensuche fliegen.
Bienen merken sich, wo sie langfliegen, sie merken sich, wie es aussieht und sie teilen eben auch ihren ganzen Bienenstock mit, wo genau diese Nahrungsquelle ist. Und das ist ein Optimierungsproblem, was der Algorithmus anfängt für die Biene zu lösen.
Käfer dagegen schicken weder ihre Artgenossen zu immer derselben Blüte, noch merken sie sich ihre Wege. Nahrungsquellen müssen auf ihrem Weg liegen. Die Arbeit Pollinator Pathmaker setzt sich natürlich mit dem Artensterben und mangelnder Biodiversität auseinander, mit der Frage, wie Gärten heute gestaltet sein sollten. Die Künstlerin Ginsberg verfolgt dabei einen postanthropozentrischen Ansatz für nichtmenschliche Ästhetiken. Die Frage drängt sich auf, warum wir Computer benutzen sollen, wenn es Gärtnerinnen und Gärtner gibt, die wissen, was die Bestäuber brauchen.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr valide Frage und das ist letztendlich auch die Frage, die Daisy stellt. Der Einsatz von Technologie in diesem Projekt ist gar nicht nur technopositiv. Daisy benutzt Technologie immer, um sie auch zu kritisieren und ganz akut hinterfragt dieses Projekt die Entscheidung, die wir treffen über Einsatz von Technologie, genauso darüber, was wir in unseren Garten pflanzen. Und das sind alles Fragen, die dieses Kunstwerk gar nicht nur beantwortet, sondern erstmal stellt.
Doch außer diesen Fragen, die der Garten bereithält, gehören zum Projekt von Alexandra Daisy Ginsberg, die ähnliche Anlagen zum Beispiel schon für die Serpentine Gallery in London realisiert hat, eine Website, über die Interessierte ebenfalls den perfekten Bestäubergarten errechnen lassen können. So soll ein großes, zusammenhängendes, lebendiges Kunstwerk entstehen. Das Museum für Naturkunde Berlin hat zusätzlich ein Bildungsprogramm für Schulen entwickelt. Der Pollinator Pathmaker soll somit für die wichtige Rolle von Bestäuberinsekten in unseren Ökosystemen sensibilisieren. Ist dieses Kunstwerk also letztlich vielleicht doch eher für uns Menschen und gar nicht so sehr für die Insekten angelegt?
Ich glaube, dass was verstanden werden kann, ist, dass wir aus diesem Dilemma nicht herauskommen. Also wir kommen letztendlich aus unserer menschenzentrierten Perspektive nicht raus. Und auch das zeigt dieses Kunstwerk auf. Auch wenn wir sagen, so sehen bestäubende Insekten die Welt, das ist immer Fiktion, es ist immer Storytelling.
Vielleicht verstehen wir dadurch aber auch, dass der Mensch sich grundsätzlich zu sehr in die Natur eingemischt hat.
Eindrücke aus dem Garten, den Alexandra Daisy Ginsberg vor dem Berliner Naturkundemuseum geschaffen hat. Und dort bleibt das lebendige, im Sommer blühende Kunstwerk noch mindestens 3 Jahre. Mich interessiert der historische, nicht der hysterische Feminismus. Diesen Satz hat die kolumbianische Autorin Marvel Moreno öfter gesagt. Sie starb 1995 nach langer Krankheit, aber nur 55 Jahre alt, im Pariser Exil. In ihrer Belletristik hat Moreno sich intensiv mit dem Feminismus auseinandergesetzt. Ganz besonders in ihrem Debütroman Im Dezember der Wind, der in ihrer kolumbianischen Heimatstadt Barranquilla spielt. 1987 erschien das Buch im spanischen Original. 36 Jahre später ist es zum ersten Mal in deutscher Übersetzung herausgekommen. Auch weil sich kolumbianische Feministinnen für diese Autorin eingesetzt haben. Zum Glück findet unser Autor Tobias Wenzel und nicht nur er.
Endlich wird das literarische Werk dieser Autorin nicht nur von Spezialisten wahrgenommen, sondern auch einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht.
Der Literaturwissenschaftler Fabio Rodriguez Amaya hat sich jahrzehntelang für das Werk der kolumbianischen Schriftstellerin Marvel Moreno eingesetzt, war bis zu ihrem Tod eng mit ihr befreundet. Er erzählt, wie sie in der Hafenstadt Barranquilla in aristokratischen Verhältnissen aufwuchs und ihre überbesorgte Mutter ihr die Luft zum Atmen nahm. Sofort denkt man an die Mütter in Marvel Morenos atemberaubend gut geschriebenem Debütroman Im Dezember der Wind.
Die Sekunden, daran würde sich Lina erinnern, in denen sie nach Doras Hand greifen und sie die Veranda entlang bis zum Esszimmer fortzerren konnte, um sich dort mit ihr hinter dem Sideboard zu verstecken, wo sie sich als Kind immer verkrochen hatte, wenn ihre Großmutter mit dem verhassten Magnesiumpräparat hinter ihr her war. Die japsende, mit einem Mal schweißgebadete Dora, die das Gesicht gegen ihre Beine presste, das klebrige, ihre Blue Jeans besudelnde Blut. Und wie Lina zu ihr gesagt hatte, hör bloß auf zu heulen, sonst bringt er uns beide um.
In den 50ern in einem reichen Viertel Barranquillas. Die 13-jährige Lina rettet ihre 16-jährige Freundin Dora vor deren Freund. Denselben Mann heiratet Dora später. Und er prügelt sie schließlich aus dem gemeinsamen Haus. Die Frauen in Marvel Morenos Roman können der Gewalt nicht entkommen. In einer streng katholischen Gesellschaft, in der Machos Frauen ungestraft vergewaltigen, auspeitschen, weil sie keine Jungfrauen mehr sind, und aus Eifersucht einsperren. Moreno deckt patriarchalische, klassistische und rassistische Verhältnisse auf.
Wenn man eine Synthese von Marvel Morenos Poetik erstellen wollte, wäre folgende Überzeugung zentral. Um die wirkliche Befreiung der Frau, die Abschaffung der Klassen und einen umfassenden demokratischen Gemeinsinn zu erreichen, muss die Frau über ihren Körper selbst bestimmen und ihre Sexualität frei ausüben können.
Im Roman Im Dezember der Wind erinnert sich die in Paris lebende Lina, das Alter Ego der Autorin, daran, wie drei ihrer Mitschülerinnen in Barranquilla in unglücklichen Ehen enden. Das klingt nach niederschmetternder Lektüre, aber geradezu berauscht gibt man sich der Beschreibungskunst dieser Autorin von Weltrang hin. Ihre langen, verschachtelten Sätze fordern vom Leser Konzentration ein. Dafür wird er mit tiefen, psychologischen Einblicken in die Figuren belohnt und mit wunderbar entwaffnendem Humor. So auch bei der Beschreibung von Linas puritanischer Mitschülerin Beatrice, die sich für klüger hält als andere.
Doch wenn sie erst einmal im Besitz ihrer famosen Wahrheit war, dann musste sie sie auch ganz und gar und um jeden Preis schützen und vermeiden, dass sie der Kritik der anderen ausgesetzt wurde. Diese anderen wiederum konnten nicht nur alle ihr Nahestehenden sein, inklusive Lina, sondern auch Bücher, die abweichende Meinungen oder aufwieglerische Ideen vermittelten. Deswegen hörte sie langsam mit dem Lesen auf, und ihre Ideen büßten das Funkeln eines leidenschaftsgetriebenen Geistes ein. Ihre Reden wurden immer kläglicher, verkamen zu einer einzigen Litanei aus negativen Geboten.
Beatrice geht später an den Demütigungen ihres Ehemannes zugrunde. Aber andere Frauen rächen sich an den Frauenverächtern. Etwa die schöne Catalina, die einen Revolver besorgt und ihn, nur scheinbar aus Unachtsamkeit, gut sichtbar für ihren selbstmordgefährdeten Ehemann liegen lässt. Eine Frau, die noch als Kind von ihrem Mann vergewaltigt wurde, versucht gar, alles Männliche aus ihrer Umgebung zu tilgen. Eine Stunde, bevor sie ihren Gärtner entlässt, befiehlt sie ihm, alle männlichen Tiere auf dem Grundstück zu enthaupten. wenn dann von den zu strengster Keuschheit verpflichteten Papageiendamen die Rede ist, muss man einfach auflachen. Um eine ganze Welt reicher fühlt man sich, wenn man diesen grandiosen Roman zuklappt. Unfassbar, dass Moreno einst der Zutritt zu den Treffen der Künstlergruppe von Barranquilla, zu der auch Garcia Márquez gehörte, verwehrt wurde, weil sie eine Frau war. Das erzählt Fabio Rodriguez Amaya über diese nun endlich gewürdigte Autorin.
Marvel Moreno ist ohne Zweifel die wichtigste kolumbianische Autorin des 20. Jahrhunderts und, ich gehe noch weiter, die wichtigste kolumbianische Schriftstellerin unserer Literaturgeschichte.
Marvel Morenos Roman Im Dezember der Wind ist im Wagenbach Verlag erschienen. Tobias Wenzel hat auf dieses bemerkenswerte Buch aufmerksam gemacht. Das Versprechen von Freiheit, Demokratie, Wohlstand und Selbstentfaltungsmöglichkeiten haben viele US-Amerikaner so sehr verinnerlicht, dass es schwerfällt zuzugeben, wie viel Gewalt bei der Gründung der Nation ausgeübt wurde. Und physischer Gewalt, Herabsetzung und Rassismus im Alltag entgegenzutreten, dies zu bekämpfen, bleibt eine alle Kräfte fordernde Aufgabe. Zu den Einwanderergruppen, die diffamiert und attackiert werden, gehören die asiatischen Amerikaner. Der Pulitzer-Preisträger Viet Thanh Nguyen erinnerte kürzlich daran, dass seine Eltern 7 Tage die Woche, 14 Stunden täglich in ihrem Lebensmittelladen arbeiteten, dass auf sie geschossen wurde und seine Mutter 3-mal in die Psychiatrie musste, weil alles zu viel war. Schreiben bedeutet für ihn, der die asiatisch-amerikanische Literatur repräsentiert, kämpfen und trauern zugleich. Ganz langsam scheint sich etwas in der öffentlichen Wahrnehmung der asiatischstämmigen US-Bürger zu verändern. Näheres von Katharina Wilhelm.
Für viele asiatischstämmige US-Amerikaner und Amerikanerinnen war das
The Oscar goes to Michelle Yeoh.
Ein besonderer Moment. Die aus Malaysia stammende Michelle Yeoh gewann als beste Hauptdarstellerin in Everything Everywhere All at Once. In ihrer Dankesrede sagte sie:
For all the little boys and girls who look like me watching tonight.
Alle Jungen und Mädchen, die wie sie aussehen, sollten wissen, Träume können wahr werden.
And dreams do come true.
Es ist ein historischer Sieg. Yeoh ist erst die 2. Frau asiatischer Herkunft, die überhaupt in der Kategorie Beste Schauspielerin nominiert wurde. Die Oscars waren wichtig für das Herz und die Seele vieler sogenannter AAPIs, die Abkürzung für Asian Americans and Pacific Islanders. Ein Sammelbegriff für asiatischstämmige Amerikaner, von China über Indien und Thailand bis Samoa. Mehr als 22 Millionen von ihnen leben in den USA. Sie gehören zu einer der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen der Vereinigten Staaten. Und sie sind viel Hass und Hetze ausgesetzt.
Violent evening across Atlanta Metro. A total of 8 people have been killed in 3 separate shootings, all at massage parlors.
Im März 2021 werden in Atlanta 8 Menschen, darunter 6 asiatischstämmige Frauen, in 2 Nagelsalons erschossen. Ein Hassverbrechen, über das die Nation debattiert.
It's not racist at all, no, not at all. It comes from China.
Die Zunahme von Gewalttaten gegen asiatischstämmige und aussehende Menschen liege unter anderem an Ex-US-Präsident Donald Trump, der Covid als China-Virus bezeichnet hatte, meint unter anderem Politikanalyst Larry Gersten im Februar bei NBC.
Asiatischstämmige US-Bürger haben eine harte Zeit in diesem Land. Präsident Trump hat das mitzuverantworten. Als er über das chinesische Virus gesprochen hat, ist der Hass explodiert. Hassverbrechen nehmen zu und die Waffenverkäufe an asiatische Amerikaner, weil diese Angst haben. Und die ganze Entwicklung um den sogenannten Spionageballon hat den Hass nochmal angefacht.
2022 stellte das amerikanische Institut für Studien über Hass und Extremismus fest, dass Hassverbrechen gegen asiatische Amerikaner zum Teil um mehr als 300% zugenommen haben. Die meisten Vorfälle passierten in Kalifornien, wo die meisten asiatischstämmigen US-Bürger leben. Gewalt gegen die asiatische Community sei allerdings nichts Neues in den USA, sagt Buchautor Viet Thanh Nguyen.
Der Hass ist so alt wie die Immigration von asiatischen Menschen. Im Jahr 1871 sind in Chinatown in Los Angeles 17 chinesische Männer und Jungen gelyncht worden, in einem der vielleicht größten Massenhinrichtungen der US-Geschichte.
Die Vorurteile und Rassismus machten sich jahrzehntelang auch in der Kultur bemerkbar. Menschen mit asiatischem Aussehen wurden oft stark überzeichnet, in Filmen und Serien dargestellt.
Silly customer!
You cannot hurt a Twinkie.
Just not that attracted to Asian men.
Asiatische Männer galten als unattraktiv, asiatische Frauen dagegen wurden oft hypersexualisiert. Oder asiatische Rollen wurden von weißen Schauspielern übernommen, Yellowfacing genannt. John Wayne zum Beispiel in Der Teufelshauptmann.
Your treacherous head is not safe on your shoulders.
Oder Scarlett Johansson in Ghost in the Shell. Doch es ändert sich langsam etwas. 2018 zum Beispiel, da kommt der Film Crazy Rich Asians in die Kinos. Eine romantische Komödie mit einem rein asiatischen und diversen Cast.
Verdammt, Rachel, das ist voll der asiatische Bachelor.
Du hättest mir sagen sollen, dass du der Prinz William von Asien bist.
Das ist lächerlich. Ich bin viel eher Harry.
In dem asiatische Männer durchaus sehr sexy waren. Was ihnen Hollywood lange verweigert habe, so Filmproduzentin Narhi Ahn bei NPR.
It's a normalization of Asian male hotness. And that has been denied to portrayals of Asian Americans and Asians in general in Hollywood.
Seit einigen Jahren sind asiatische Charaktere diverser geworden und weniger klischeehaft. Positive Beispiele dafür die Comedy-Show Nora from Queens, das Oscar-nominierte Einwanderer-Drama Minari oder aktuell die Netflix-Show Beef mit Comedian Ali Wong. Beispiele, die zeigen, dass sich zumindest langsam im Kulturbetrieb das Bild von asiatisch-stämmigen US-Bürgern ändern kann.
Katharina Wilhelm berichtete, um was es am Dienstag in der Presse geht, Hans von Trotha weiß es.
Big Deals im Feuilleton. Trump und seine Geheimakten. Im Tagesspiegel versucht Caroline Fetscher das Psychogramm eines Diebstahls. Für die Ursache von Trumps Verhalten bieten sich eine Reihe von Optionen an. Let's Have a Look hebt sie an und zählt auf. Legitimer Anspruch. Schließlich ist er eh bald wieder im Weißen Haus und, Zitat Trump, I don't want people to go through my boxes. Sabotage des Nachfolgers. Kriegsbeutelogik. Okay, ich habe die Schlacht verloren, aber ehe ich das Schlachtfeld verlasse, schleppe ich die wichtigsten Schätze ab. Business-Kalkül. Diesen heißen Stoff kann ich bei Gelegenheit zu Rubeln oder Dollars machen. Und magisches Denken. Denn, zitiert Caroline Fetscher die Archivwissenschaft, Macht über die Archive ist Macht über Geschichte und Gegenwart. Trumpscher ausgedrückt, der mythische Konzernchef, das bin ich. Ach ja, und dann noch schiere Angeberei. Unwillkürlich fragt man sich, ob Entscheidungen von Tragweite in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, also im richtigen Big Business, sich letztlich nicht auch aus diesem Baukasten von Motivationen erklären lassen. Dabei ist vom Business in den Feuilletons nicht so oft die Rede, außer es ist irgendwas mit Medien, so wie jetzt bei Springer. Während die Taz nur nüchtern und am Rand davon berichtet, dass vom großen Konzernumbau jetzt Bild betroffen ist, erkennen andere Kulturteile das dramatische Potenzial. Das klingt jetzt brutal, erhebt die Süddeutsche ein Zitat von Bild-Chefredakteurin Marion Horn in großen Lettern zum Titel eines Stücks darüber, wie die Bildchefs ihren massiven Umbau in internen Runden kommunizieren. Schließlich sind wir im Feuilleton. Die FAZ-Kultur titelt gar Massaker bei der Bild und inszeniert die Sache blattmacherisch auf größerer, nämlich internationaler Bühne, indem sie unmittelbar neben den Zweispalter zum Massaker ein knalliges Big Bangs in Paris über zwei gleich lange Spalten von Jörg Altweg setzt. Brüssel zementiert das Oligopol der französischen Medienmilliardäre, lesen wir da, und das Medienmonopoly der französischen Milliardäre wird immer absurder. Hintergrund: Editis, die Nummer 2 des französischen Verlagswesens, schluckt die Nummer 1, Hachette. Das Oligopol, das sich auf den Buchmarkt, die Presse und den Rundfunk erstreckt, gebildet von einer Handvoll Milliardäre, verfestigt sich, so das Fazit von Jörg Altweg. Zurück nach Deutschland. Während Joachim Huber im Tagesspiegel versehentlich, aber doch passend, von CEO Matthias Springer schreibt, Stichwort der mythische Konzernchef, das bin ich, der angekündigt habe, dass bei Welt und Bild in den kommenden 3 Jahren zusammen an die 100 Millionen Euro eingespart werden sollen und zitiert, es könne künftig KI bei der Layoutgestaltung im Print eingesetzt werden, formuliert Michael Hanfeld in der FAZ knackig, dass man bei Springer den Einsatz von KI nicht mehr diskutiert, sondern vollzieht. Und noch knackiger, künstliche Intelligenz tritt an die Stelle von Redakteuren. In der Süddeutschen analysiert Anna Ernst die Kommunikation der Bildspitze mit denen, die von den Konzernentscheidungen betroffen sind. Sie fasst es in einem Bild zusammen, das beim Lesen wehtut. Manche ziehen ein Pflaster mit einem Ruck ab, um den Schmerz möglichst kurz zu halten. Andere knibbeln vorsichtig an den Enden. Bei Axel Springer wirkt es, als habe man sich in der Unternehmenskommunikation dafür entschieden, den Klebestreifen in Zeitlupe tief durch die frische Wunde zu ziehen. Ihren Grundsatz beim Stellenabbau beschreibt es Anna Ernst, fasste Chefredakteurin Horn vor der Belegschaft schmissig zusammen. Wir trennen uns also von den Kollegen, die von der KI ersetzt werden können. Dabei entfuhr ihr, beobachtet Anna Ernst, ein Lachen. Und dann, wieder gefasst, der Titelsatz. Das klingt jetzt brutal, mit dem Nachsatz, und das ist es auch. Es gehe hier um einen echten Kulturwandel. Da ist dann immerhin auch mal die Rede von Kultur.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Bis morgen und eine gute Nacht.